Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Steuerdiskussion wirft Schatten auf ein erstes geplantes Sondierungsgespräch zwischen Union und SPD. Führende Politiker von CDU und CSU erteilten Steuererhöhungen, wie sie Sozialdemokraten und Grüne fordern, eine klare Absage. Das bekräftigte auch Unionsfraktionschef Kauder im ARD-Bericht aus Berlin. Er gehe davon aus, dass es nach dem Treffen mit der SPD auch ein Sondierungsgespräch mit den Grünen geben werde.
Energisch dementierte heute das Finanzministerium alle Berichte, dass es schon Aufträge an die Fachleute gebe, Steuererhöhungspläne durchzurechnen. Und auch der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder erklärte im ARD-Bericht aus Berlin alle Diskussionen über mögliche Steuererhöhungen für beendet.
Also ich habe gerade eben kurz vor dieser Sendung mit der Bundeskanzlerin telefoniert und kann deshalb sagen, auch in ihrem Namen mit uns, gibt es keine Steuererhöhungen. Das haben wir im Wahlkampf versprochen. Dafür haben wir dieses Wahlergebnis erhalten und dabei bleibt es.
Die SPD hatte am Freitag zwar beschlossen, mit der Union in Sondierungsgespräche einzutreten, doch die Basis hat erhebliche Bedenken gegen eine große Koalition. Deswegen soll hart für die Inhalte gestritten werden, Steuerpläne inklusive, betont Fraktionsvize Joachim Poss.
Vor den Sondierungsgesprächen sollte sich Frau Merkel glaubwürdig machen. Sie hat ja bis jetzt noch keine Antwort darauf gegeben, wie sie denn ihre Wahlversprechen überhaupt finanzieren will. Geschweige denn, wie es um die öffentliche Gesamtverschuldung steht und den Umgang mit diesem Thema.
Die Grünen lassen der SPD gerne den Vortritt bei Sondierungsgesprächen. Kerstin Andrea, die mögliche künftige Fraktionsvorsitzende, ist trotz Kauders Ansage sicher, dass Steuererhöhungen kommen werden. Gibt aber zu, dass die Grünen mit ihren Steuerplänen zu weit gegangen seien.
Wenn Sie den steuerpolitischen Teil unseres Programms anschauen, dann ist ja jetzt gestern im Länderrat auch unisono mehr oder weniger deutlich von allen gesagt worden, es sind zu viel Schrauben auf einmal gedreht worden. Das hat Sorgen, das hat Ängste gemacht, das haben die Menschen so nicht akzeptiert.
Es wird dauern, bis die Union einen Regierungspartner findet. Nächste Woche immerhin soll es zu einem ersten Sondierungstreffen mit der SPD kommen.
Die Österreicher haben heute ein neues Parlament gewählt. Nach bisherigen Hochrechnungen kann die Große Koalition ihre Mehrheit knapp behaupten. Allerdings mussten die sozialdemokratische SPÖ von Bundeskanzler Faymann und die konservative ÖVP Stimmverluste hinnehmen. Hinzugewinnen konnte dagegen die rechtspopulistische Freiheitliche Partei Österreichs FPÖ als drittstärkste Kraft im Nationalrat.
Es hat noch einmal für ihn gereicht. Der bisherige Bundeskanzler Werner Faymann heute Morgen. Seine Sozialdemokraten bleiben auf Platz 1, verlieren an diesem Tag allerdings fast 3%. Eigentlicher Sieger ist er, Heinz-Christian Strache, Chef der Rechtspopulisten der FPÖ. Drittstärkste Kraft und nur 4% hinter dem Spitzenreiter. EU-kritisch, islamfeindlich, überhaupt fremdenfeindlich. Der bisherige Vizekanzler Spindelegger wollte endlich selber die Regierung führen. Dazu kommt es kaum. Es gelang ihm nicht zu erklären, warum er Reformen forderte, die er bisher selber nicht umsetzte. Reformen wollten auch sie, das Team Stronach, des austrokanadischen Milliardärs. Politik wie ein Unternehmen führen, das wollten aber nur 6% der Wähler. Der Wahlkampf der Grünen unter Eva Glawischnik erntete einige Aufmerksamkeit, der Stimmenzuwachs blieb aber gering, denn die Grünen hatten eine neue Konkurrenz bekommen. Überraschung sind die sogenannten Neos, die erstmals antraten und gleich ins Parlament kommen. Linksliberal, ökologisch jung, setzen die Neos auf gesellschaftliche Reformen.
Die Neos profitieren natürlich von einer allgemeinen Stimmungslage, die, wie schon der Parteiname sagt, eine große Sehnsucht nach Neuem beinhaltet. Sie haben auch davon profitiert, dass Meinungsführer, sprich in den Medien, Sympathien für die Partei gezeigt haben und damit auch Öffentlichkeit verschafft haben, was mit den Finanzmitteln nicht möglich gewesen wäre. Mit den bescheidenen Ressourcen hat man aber auch gerade im Internet eine sehr professionelle Kampagne geführt.
Wechselstimmung wollte nicht aufkommen. Eine große Koalition hätte weiterhin eine sichere Mehrheit in Österreich.
Zum Ausgang der Parlamentswahl in Österreich jetzt Thomas Morawski aus Wien.
Große Koalitionen sind in Österreich eine Art Klassiker. Früher hatte es sowas sogar stattliche Zweidrittelmehrheiten und es wurde Politik gemacht, lange her das Ganze. Die letzten 5 Jahre Große Koalition hatten hier vor allem mit politischem Stillstand und gegenseitiger Blockade zu tun. Auch im Wahlkampf wurden die Themen Staatsverschuldung, Rentenreform etwa oder Europapolitik heruntergespielt. Deshalb auch der relativ hohe Anteil an Proteststimmen heute. Dass sich dieser Protest auf vier Parteien verteilt, ist das Glück der alten und der neuen Regierung. Man sonnt sich in relativ guten Wirtschaftsdaten, die aber vor allem mit der nahen Verbindung zu Deutschland zu tun haben. Die Rechtspopulisten verweisen jetzt bereits darauf, dass Zweifel angebracht sind und sie rechnen mit weiterem Wählerfrust und das heißt weiteren Stimmenzuwachs bei dem nächsten Jahr Europawahl kommendes Jahr. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Mehr zur Wahl in Österreich finden Sie auf tagesschau.de. Dort halten wir Sie über neue Zahlen und Reaktionen auf dem Laufenden. Der Siemens-Konzern will weltweit 15.000 Stellen streichen. Allein in Deutschland fallen nach Angaben des Unternehmens rund 5.000 Arbeitsplätze weg. Betriebsbedingte Kündigungen sollen aber vermieden werden. Viele Mitarbeiter könnten in anderen Bereichen eingesetzt werden. Zudem gäbe es Modelle für Altersteilzeit oder Abfindungen. Der massive Arbeitsplatzabbau ist Teil des von Konzernchef Käse eingeleiteten Sparprogramms.
Gerüchte über einen größeren Stellenabbau waren aus der Münchner Konzernzentrale schon seit längerer Zeit nach außen gedrungen. Heute nun legte Siemens die Karten auf den Tisch. 5.000 Arbeitsplätze sollen alleine in Deutschland abgebaut werden, vor allem in der Industriesparte. Rund 2.000 Stellen fallen in diesem Bereich weg. 1.400 Mitarbeiter will Siemens im Bereich Energie abbauen. Mit 1.400 Stellen weniger muss auch die Zug- und Gebäudetechnik auskommen. Die restlichen 200 fallen in der Zentrale weg. Der Abbau ist Teil eines Sparprogramms, das der neue Siemens-Chef Joe Kaeser bis Ende 2014 durchziehen will. Von den weltweit betroffenen 15.000 Stellen sei bereits die Hälfte gestrichen worden, sagt Siemens. Der Druck von außen ist dennoch gewaltig.
Investoren, vor allen Dingen aber auch Analysten sagen, dieses ganze Sparprogramm geht viel zu langsam, es müsse schneller gehen. Es gab in der Vergangenheit von dem Vorgänger von Herrn Käser, von Herrn Löscher, 5 Gewinnwarnungen und da gibt es doch die Sorge, dass Siemens langsam aber sicher seinen Ruf ramponieren könnte, wenn sich nicht was ändert.
Betriebsbedingte Kündigungen soll es zumindest in Deutschland nicht geben. Die Angestellten würden laut Siemens entweder in anderen Bereichen des Konzerns weiterarbeiten, in Altersteilzeit gehen oder Abfindungen erhalten. Die Gewerkschaft soll in die Pläne eingeweiht sein.
Auf Arbeitnehmerseite war man heute überrascht, enttäuscht und verärgert. Man habe nicht gewusst, dass 15.000 Stellen weltweit abgebaut werden sollen, sagte Gesamtbetriebsratschef Lothar Adler. Und die Gewerkschaft will den Stellenabbau so nicht mitmachen. Schon morgen wollen sich IG Metall und Gesamtbetriebsrat zu Beratungen treffen.
Die chinesische Regierung hat in Shanghai heute eine Freihandelszone eröffnet. Die Zone erstreckt sich über knapp 29 Quadratkilometer im Stadtteil Pudong im Osten von Shanghai. Sie dient als Test für umfangreiche landesweite Finanzreformen bis hin zu einer Freigabe des Wechselkurses der chinesischen Währung. Für ausländische Unternehmen werden Investitionen erleichtert und zahlreiche Vorschriften gelockert.
Noch ist es nur ein Schild. Feierliche Eröffnung der Freihandelszone Shanghai. Schritt für Schritt sollen hier Finanzreformen ausprobiert werden. Die wichtigste Neuerung: Ausländische Unternehmen sollen die chinesische Währung freier tauschen dürfen. Auch ausgewählte internationale Banken sind eingeladen, in der Pilotzone Filialen zu gründen. Und es wird über eine Freigabe von Zinsen nachgedacht. Die Freihandelszone Shanghai ist ein Experimentierfeld für Wirtschaftsreformen. Mit ihr beginnt eine neue Phase einer freien Wirtschaftsordnung. Sie soll die wirtschaftliche Entwicklung für das ganze Land voranbringen. Die Erwartungen sind hoch. Die Megametropole Shanghai will im Jahr 2020 ein internationales Finanzzentrum wie London oder New York sein. Die Freihandelszone soll den Anfang machen. Wir sind begeistert, dass wir in Shanghai die Chance haben, im Finanz- und Dienstleistungssektor innovativ zu sein. Die Details und der Umfang der Geschäfte sind allerdings schwer vorherzusagen. Neben Finanzdienstleistern sollen auch die Logistik- und Schifffahrtsbranche von der Freihandelszone profitieren. Versprochen sind weniger Steuern und weniger Bürokratie. Wann genau welche Reformen in Kraft treten, ist unklar. Der Staatsrat spricht von einem Zeitraum von 2 oder 3 Jahren.
In den USA ist ein Kompromiss im Haushaltsstreit nicht in Sicht. Das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus stimmte zwar einem Gesetzentwurf zu, der die drohende Zahlungsunfähigkeit abwendet, aber nur unter der Bedingung, dass die Gesundheitsreform von Präsident Obama um 1 Jahr verschoben wird. Das lehnt der Senat ab. Gibt es bis Dienstag keine Einigung, müssen Behörden geschlossen und tausende Bedienstete in Zwangsurlaub geschickt werden.
Bei der Explosion einer Autobombe in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar sind mindestens 37 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Sprengsatz auf einem belebten Markt gezündet worden. Es war der dritte Anschlag in Peshawar binnen einer Woche. Die Anschläge überschatten Friedensgespräche zwischen der pakistanischen Regierung und den radikal-islamischen Taliban.
Bahnkunden müssen sich offenbar wieder auf höhere Preise einstellen. Von Mitte Dezember an wird ein Großteil der Tickets nach Informationen der Bild am Sonntag teurer, um 2-3%. Grund für den Schritt seien die gestiegenen Personalkosten, schreibt das Blatt. Die Bahn habe 2012 und 2013 bisher insgesamt etwa 17.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Konzernsprecher bestätigten den Bericht heute nicht.
Der internationale Nürnberger Menschenrechtspreis geht an die ugandische Aktivistin Nabagesera. Die 33-Jährige tritt für die Rechte von Schwulen und Lesben ein, die in ihrem Heimatland bedroht und misshandelt werden. Sie hat in Uganda eine Kampagne gegen ein antihomosexuellen Gesetz gestartet und war dafür selbst angefeindet worden. Nabagesera nahm den mit 15.000 Euro dotierten Preis bei einem Festakt in Nürnberg entgegen.
In der Fußball-Bundesliga gewann zum Abschluss des 7. Spieltages der VfB Stuttgart bei Eintracht Braunschweig mit 4:0. Zuvor gab es im Spiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Nürnberg ein 3:3.
Daumen hoch von Werder-Trainer Robin Dutt für eine tolle Partie im Weserstadion ohne Sieger. Werder Bremen in Grün-Weiß zu Beginn besser. Außenverteidiger Garcia. Nach 8 Minuten fälschte Dabanli ab. 1:0 für die Bremer durch ein Eigentor vom Nürnberger Verteidiger. Nach einer guten halben Stunde die Bremer mit Hand und Elia. Und der mit seinem ersten Bundesligator für Werder. Die Nürnberger bis kurz vor der Pause ohne Torchance. Aber nach dem Stellungsfehler von Garcia war Kiyotake plötzlich zur Stelle. Nur noch 2:1. Zweite Hälfte. Nach 53 Minuten der Ausgleich. Der eingewechselte Drimmitsch mit dem 2:2. Dann Konfusion im Nürnberger Strafraum und Elia aus 29 Metern zum 3:2 für Werder nach 66 Minuten. Doppelpack vom Niederländer. Kurz danach aber der erneute und verdiente Ausgleich. Luschek mit dem Treffer zum 3:3 Endstand in einem höchst unterhaltsamen Bundesligaspiel.
Die Tabelle: Dortmund aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze vor Meister München. Leverkusen auf Rang 3, dahinter Hannover, Berlin, Stuttgart und Mönchengladbach. Die zweite Hälfte beginnt mit Hoffenheim, dahinter folgen Wolfsburg, Mainz, Frankfurt und Schalke. Freiburg und Braunschweig weiter auf den Abstiegsrängen.
Neuer Marathon-Weltrekord durch Wilson Kipsang aus Kenia. Auf der schnellen, weil flachen Strecke in Berlin lief der 31-Jährige nach 2 Stunden, 3 Minuten und 23 Sekunden durchs Ziel. Bei idealen äußeren Bedingungen waren gut 41.000 Teilnehmer auf die 42,195 Kilometer lange Strecke gegangen. Kipsang konnte sich 6 Kilometer vor dem Ziel absetzen. Am Ende verbesserte er die alte Bestmarke seines Landsmanns Patrick Makau um 15 Sekunden.
Mike Rockenfeller hat dank eines zweiten Platzes beim vorletzten DTM-Rennen der Saison im niederländischen Zandvoort vorzeitig das deutsche Tourenwagen-Masters gewonnen. Schrecksekunde beim Start, der gelb-grüne Audi mit Rockenfeller fährt früh los, sodass die Rennleitung eine Untersuchung wegen eines Frühstarts durchführt. Nach wenigen Runden aber, Entwarnung, keine Strafe gegen Rockenfeller. Der neue Champion schon früh in einem unspektakulären Rennen an zweiter Position, der einzige Konkurrent im Titelkampf, der Brasilianer Farfus vorneweg. Der BMW-Pilot feiert seinen 3. Saisonsieg, den Titel des DTM-Champions allerdings gewinnt Mike Rockenfeller.
Mit einem Parabolspiegel und Sonnenlicht ist das Feuer für die Olympischen Winterspiele in Sotschi entzündet worden. An der traditionellen Zeremonie im griechischen Olympia nahm auch der neue Präsident des Olympischen Komitees Bach teil. Die Flamme wird jetzt eine Woche lang durch Griechenland getragen und am 6. Oktober nach Moskau überführt. Rund 14.000 Läufer sollen die Fackel dann quer durch Russland bis nach Sotschi tragen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 30. September.
Auch in der neuen Woche sorgt hoher Luftdruck in weiten Teilen Deutschlands für Sonnenschein. Die Nächte werden allerdings empfindlich kühl. Hier und da muss mit leichtem Frost gerechnet werden. Im Süden bleibt es heute Nacht teilweise stark bewölkt. Ab und zu regnet es, sonst funkeln meist die Sterne. Später tauchen im Norden ein paar Wolken auf. Vereinzelt bildet sich auch Nebel oder Hochnebel. Nach dessen Auflösung scheint morgen verbreitet die Sonne, im Süden weiterhin Wolken, aus denen es stellenweise etwas regnet oder nieselt. Der Wind wird mäßig, im Norden frisch aus östlichen Richtungen, an der Nordsee und auf den Bergen starke bis stürmische Böen. Am Oberrhein heute Nacht milde 12 Grad, im Osten gibt es stellenweise leichten Frost. Morgen frische 12 bis 15, im Westen und Südwesten 16 bis 19 Grad. Am Dienstag scheint nach Auflösung lokaler Nebelfelder wieder vielerorts die Sonne, im Süden noch Wolken mit etwas Regen. Auch der Mittwoch beginnt zum Teil mit Nebel, dann verbreitet sonnig. Am Donnerstag wird es dann von Westen zunehmend wolkiger.
Um 22.45 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen. Er schaut auf die Diskussion über Steuererhöhungen zwischen Union und SPD. Außerdem ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.